Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die erste Runde der UK Championship ist beendet mit dann doch ein paar Qualifikanten, die sich etwas häufiger in den letzten Tagen jetzt durchgesetzt haben als noch an den ersten Tagen. Darüber werden wir sprechen und vor allem auch über die Leistungen von zwei möglichen und jetzt nicht mehr Titelkandidaten. Und das tun wir heute bei Total Clearance mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
Guten Morgen Christian, ich hatte jetzt wirklich gehofft, dass du keine Namen sagst. Meine Güte. Ja, es war ein toller Tag, finde ich, gestern bei der UK Championship. Ich habe mich bestens amüsiert, nachmittags wie abends. Ich habe aus Protest nicht Ronnie O'Sullivan beim Verlieren zugeguckt, war am anderen Tisch bestens unterhalten. Also insgesamt, finde ich, war es ein sehr, sehr runder Tag und insgesamt eigentlich eine schöne erste Runde. Wir haben am Anfang ein bisschen gemeckert. Man kann, finde ich, in manchen Aspekten immer noch meckern. Aber alles in allem ist doch eine schöne UK Championship bisher.
Das ist es auf jeden Fall. Wenn auch nicht für ein, zwei ganz große Favoriten, wenn man so möchte. Nämlich zum Beispiel für den Rekordsieger der UK Championship. Und du hast gesagt, du hast protestiert, ihn anzuschauen. Da ist dir durchaus was entgangen, denn Ronnie O'Sullivan hat ja nicht nur verloren gegen Julien Long, sondern ich muss sagen, mich ein weiteres Mal enttäuscht, nachdem er ja so vollmundig behauptet hat, er spielt gerade wieder das beste Snooker, was er seit langem gespielt hat, als er, keine Ahnung, mal wieder zum 30. Mal diese Saison das Kühl gewechselt hat. Dann in Saudi-Arabien, das ist relativ sang- und klanglos, die Segel hat streichen müssen gegen Sean Murphy und jetzt gestern gegen Julien Long, eigentlich der Brickbuilding-technisch stabilere Spieler war und es trotzdem geschafft hat, dieses Match zu verdödeln.
Ja, also ich gucke nämlich gerade auch auf die Statistik und denke mir so, Moment, stimmt das? Ist das ein Fehler im Live-Scoring gewesen oder war Ronnie O'Sullivan wirklich deutlichst überlegen, was das Breakbuilding betrifft und trotzdem sind alle unzufrieden und er selbst wahrscheinlich am meisten. Ja, bei mir hat es ehrlicherweise bei den Walk-Ons schon angefangen, als dann gesagt wurde, er ist gut der jüngste und der älteste UK-Championship-Sieger, das ist schön, das ist rekordverdächtig, das ist typisch Ronnie, dafür lieben wir ihn ja auch irgendwo. Aber dann, ne, das ist sein erster Auftritt auf britischem Boden in dieser Saison. Also irgendwie, also ich weiß, die Saison hat sehr spät angefangen für einige von uns, Christian. Definitiv. Es gibt welche, die haben sie immer noch nicht anfangen lassen. Aber für mich persönlich sind doch schon einige Monate ins Land gegangen. Und das, also ich dachte mir noch so, wow, ja, nee, echt. Das erste Mal, dass er jetzt hier auf UK-Boden mitspielt. Und irgendwie, also mir gefällt das nicht. Das ist sein gutes Recht. Und es wird ihn nicht interessieren, dass es mir nicht gefällt. Aber ich finde es einfach schade.
Wir wissen ja alle, die Saison beginnt erst, wenn 20 Maximum Breaks gespielt wurden. Aber ja, du hast recht, es hat schon irgendwie was Skurriles, dass er jetzt sein erstes Match auf britischem Boden gespielt hat und vor allem mit seiner gestrigen Niederlage gegen Julien Long, der sich da wirklich über die Fehler seines, oder ja, eigentlich wirklich bei den Fehlern seines Kontrahentens bedanken darf, dass er hier die zweite Runde erreicht hat, weil ich glaube, bei etwas konsequenterer Chancenverwertung hätte Ronnie O'Sullivan das gestern relativ locker nach Hause gefahren. Aber was halt auch mitspielt, ist, dass er jetzt zum ersten Mal, ich glaube nur zum zweiten Mal in seiner Karriere, seitdem er seinen ersten Ranglistentitel geholt hat, geht er jetzt dieses Jahr auch ohne Ranglistentitel aus dem Snookerjahr raus. Es sei denn, er überrascht jetzt alle und nimmt noch spontan eine Wildcard fürs Shootout an, die er bestimmt kriegen würde. Und davon gehen wir mal nicht aus. Also ist schon nicht mehr der Ronnie O'Sullivan, der zu den absoluten Titelkandidaten zählt im Moment.
Ja, das stimmt. Und ich meine, das Ende des Matches war ja auch bezeichnend. Also da muss ich zugeben, habe ich dann doch noch was mitbekommen. Ja, das wurde nachher dann auch gesagt im Studio. Neil Robertson am Trainingstisch hat so aufgeschreckt und alle im Publikum haben doch aufgeschreckt, ja, wie er da verschossen hat. Und ja, alle waren so, was? Um Gott, hä? Wie geht das? Und jetzt verliert er das echt? Und so. Also ich glaube, das war so ein kollektiver Snooker-Moment und dafür ist halt Ronnie O'Sullivan auch immer gut und das muss man ihm lassen. Er ist halt die Legende und er ist der Typ, wo dann wirklich alle sich denken, oh, das ist jetzt nicht sein Ernst. Aber es war halt sein Ernst, dass er. Es ist halt schade, wenn er Er hat ja nicht mal in Streckenweise nicht mal so schlecht gespielt. Ich meine, 123, 94 und sowas. Aber dann spielt er mal zu Hause und dann nicht mal gut. Das halt, das tut mir weh für die Fans. Ich finde das nicht nur bitter für die Fans, sondern also mir tut das so ein bisschen weh für die Fans. Und davon gibt es ja sehr, sehr viele. Und also das war schon. Es hat schon wieder was mit einem gemacht, emotional. Also ich meine, das können viele von uns, glaube ich, nicht abstreiten. Ronnie O'Sullivan macht emotional was mit einem als Zucker-Fan, zumindest mit den allermeisten.
Jujo Long, auf jeden Fall kann es egal sein. Er steht in der nächsten Runde nach dem 6:4 gegen Ronnie O'Sullivan, wird dort treffen auf Mark Selby. Und du hast gesagt, du hattest dann kurz Zeit, dir Mark Selby dann auch dir Ronnie O'Sullivan anzugucken. Das lag daran, dass Mark Selby ein paar Minuten zuvor gewonnen hatte mit 6:2 gegen Leipei Fan. Und hier muss man sagen, ja, solide Leistung von Mark Selby, aber es war auch interessant. Man hatte Lepe Fan anscheinend nicht Bescheid gesagt, dass die Session um 14 Uhr anfängt. Der hat sich dann nämlich erst gegen 16 Uhr entschieden mitzuspielen.
Und das hat er dann wirklich gut gemacht. Nee, es war ein sehr kurioses Match tatsächlich. Und es fing schon so brillant an und da denkst du dir wieder, ja, der Mark Selby ist doch sein Geld wert. Und ehrlicherweise, ich habe so an die Fans in der Arena gedacht. Weil du, also, wenn du dir so ein Ticket kaufst für die UK Championship, ne, ähnlich wie fürs Tempodrom, bitte noch Tickets bestellen, dann liegen die unter dem Weihnachtsbaum, ne, gibt doch nichts Besseres. Wenn du so ein Ticket kaufst, dann weißt du ja noch nicht, wer in der Session spielt. Und dann kriegst du so Ronnie O'Sullivan und Mark Selby in einer Session, was ich ja eine Unverschämtheit finde, persönlich. Und dann sitzt du aber am Mark Selby-Tisch und bist aber Ronnie-Fan, ja? Das ist ja schon mal extrem bitter. Und dann fängt das Match auch noch so an, wie das Mark Selby-Match angefangen hat gegen Lepe Fan. Ich habe jede Sekunde geliebt, Christian, in der kein Ball gelocht wurde. Die haben mehr als 15 Minuten gebraucht, um den ersten Ball zu lochen. Es war so kurios, es fing noch so harmlos an. Ja, also ganz normaler Anstoß, kann ich berichten. Und dann haben sie halt so ein paar Safeties gespielt, aber es haben relativ früh haben beide auch versucht, mal Bälle zu lochen. Das ist nicht so, als hätten sie das verweigert, nur sie konnten es halt nicht. Sie haben es nicht auf die Reihe bekommen. Und dann hat halt jeder mal so eine Halbchance verschossen und dann plötzlich fingen Rote an, oben in der Tischhälfte zu liegen und es wurde immer bitterer. Und die Stoßzeiten waren dann so bei 40 Sekunden knapp. Ja, kein Wunder, du musstest da rumtaktieren. Plötzlich, also ich habe dann auch kurz mal nicht hingeguckt, zack, schon wieder fünf rote mehr oben am Tisch. Also das war ein Chaos, du kannst es dir nicht vorstellen. Und trotzdem haben sie es geschafft, eine Safety nach der anderen zu spielen, 15 Minuten lang in diesem Bild. Das schien Menschen unmöglich, was die da auf den Tisch gezaubert haben. Es war herrlich. Das war so skurril, das war unterhaltsam, das war hochklassig gemacht, bis auf die Lochversuche, da hätte jetzt wirklich mal einer reingehen können. Und dann nach, wie gesagt, mehr als 15 Minuten und mit einem oben komplett offenen Tisch, aber auch wieder so einem, wo sich alles dann gegenseitig blockiert hat. Natürlich, wenn du 15 Rote mehr oder weniger willkürlich in die obere Tischhälfte verteilst, dann hat Mark Selby eine Rote gelocht, aber nicht mal mit Absicht. Das war ein Flug dann. Das war der erste Punkt in dem Match. Nach mehr als 15 Minuten war ein Flug von Mark Selby. Der hat dann aber nichts draus machen können. Und dann war es eigentlich Leipei Fan, der das Safety-Duell gewonnen hatte, nachdem dann plötzlich so eine sehr uncharakteristisch dusselige Safety von Mark Selby kam. Da hat Leipei Fan dann eigentlich viel richtig gemacht und sich aus diesem Bild 45 Punkte rausgeholt. Und das war nicht so leicht, weil natürlich, wie gesagt, sich, obwohl alles ja so offen aussah, dass sich alles irgendwie komplett blockiert hat und der musste da, kennst du Mikado, verstehst du, der musste dann schauen, dass er ganz vorsichtig sich da so eine Rote rausgezogen hat in diesem Chaos. Und das hat er so gut gemacht und dann hat es halt nicht mehr gut gemacht und dann kam Mark Selby und hat tatsächlich diesen Frame noch geklaut mit einer 51. Also das war schon fantastische Unterhaltung nach dem ersten Frame, aber halt so wirklich das Kontrastprogramm für diejenigen, die auf Ronnie O'Sullivan mit 5 Century Breaks spekuliert hatten und dann am Mark Selby-Tisch saßen. Also es war herrlich. Es war herrlich und Mark Selby wurde dann immer besser, hat Lepe Fan wirklich in weiten Strecken aus dem Spiel gehalten. Das war unwiderstehliches Breakbuilding dann auch von Mark. Also dann die 82, 75, 133 hintereinander. Ja, also einfach herrlich anzusehen. Und Mark Selby wirklich konzentriert mit seinem A-Spiel, das war Das hat Spaß gemacht. Und das ist auch so schön. Ne? Ich meine, für Max Happy freut man sich, finde ich, immer besonders, wenn er so einen guten Tag erwischt hat und auch mit diesem Selbstbewusstsein da rangegangen ist. Das war wirklich der Max Selby aus seiner dominierenden Phase. Und was jetzt auch wichtig ist, ist es nicht so, als hätte er dann irgendwie nachgelassen, sondern dann wurde einfach Lepe Fan gut. Der hatte in 78 gespielt, dann aus seiner ersten Chance im sechsten Frame. Das war auch ein super Break. Also kannst du nicht sagen, Max Selby hätte das jetzt früher über die Ziellinie bringen müssen. Nee, im siebten Frame hat er noch ein bisschen Pech gehabt, hat ein Split nicht funktioniert und auch da Lepe Fan dann das seine gute Chance zu Geld gemacht dann in dem Frame. Und dann war es aber wieder Max Selby, der sich den achten Frame, der dann auch noch mal ja, ein bisschen umkämpft war, aber dann doch sehr souverän im Grunde über die Ziellinie gebracht hat. Also es war jetzt kein Match, wo man dachte, oh, jetzt kommt die Aufholjagd von Lei Pei Fan per se, sondern schön, dass er auch noch mal zeigen konnte, was er kann. Aber ja, ich glaube, wir wussten alle, dass Max Selby das über die Ziellinie bringt und das hat er sehr souverän gemacht. Also ein tolles Match. Wie gesagt, dieser erste Frame, ich glaube, das ist jetzt schon mein Lieblingsframe bei der UK Championship, komme was wolle. Das war so, so cool.
Also, wenn du auf Frames stehst, in denen 15 Minuten lang kein Spieler im Ballloch, dann lade ich dich gerne mal zu einem Match von mir ein. Auf jeden Fall.
Gerne, Christian.
Auf
Vienna
jeden
Snooker Open nächstes Jahr.
Fall. Also, Max Selby in der nächsten Runde wird auf Julio Long treffen, der sich, glaube ich, ein bisschen wird steigern müssen. Jetzt kann man natürlich das Argument aufmachen, ja, Ronnie O'Sullivan hatte einfach keinen Bock auf das Duell gegen Max Selby, wenn man
Ja,
so will.
wenn er beim ersten Frame rübergeguckt hat, glaube ich das sofort tatsächlich. Also, das war wirklich faszinierend. Und Ju Yu Long, ich meine, ehrlicherweise, Christian, müssen wir auch nochmal sagen, ne? Jetzt spielt er gegen Max Selby, das ist eigentlich der größere Preis, aber er hat Ronnie O'Sullivan geschlagen zum ersten Mal,
Ja,
gefühlt.
natürlich. Ja.
Also ich meine auch das, ne, wir haben jetzt vielleicht zu viel über Ronnie gesprochen, habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Weil Ju Yu Long, ich meine, das, also so geil war es halt nicht, was er gemacht hat in dem Match, aber es war gut genug, um Ronnie O'Sullivan zu schlagen. Und das hätten wieder viele, viele, viele Leute an seiner Stelle nicht gemacht. Und er hat es jetzt geschafft. Und was haben wir in der Vorschau gesagt? Ja, quasi unmöglich bei der UK Championship noch dazu. Nee, hat er gemacht. Respekt.
Hat er gemacht und es blieb aber auch nicht die einzige Überraschung an dem Tag, denn am Abend gab es die nächste, die aber eigentlich bei näherem Hinschauen gar keine so Riesenüberraschung ist. Kyron Wilson, die Nummer 2 der Weltrangliste, schied aus gegen Elliot Slesser mit 4 zu 6 und das klingt jetzt erstmal nach Überraschung, aber wenn man sich anguckt, wie konstant Elliot Slesser in den letzten Monaten und ja eigentlich ein, zwei Jahren jetzt auch unterwegs war, ist das nicht mehr die Riesenüberraschung und bei Kyron Wilson kommt dazu, der kommt diese Saison nicht so 100% in Fahrt. Ne? Also Shanghai Masters, klar, das war so nochmal sein Turnier, aber wenn man jetzt so ein bisschen guckt, die Ergebnisse abseits davon und auch Weltranglisten technisch, also bei Weltranglistenturnieren, das ist alles noch nicht so überragend und er muss da jetzt auch gucken, im Hinblick auf die Players-Turniere, nenne ich sie jetzt mal, für den World Grand Prix könnte es noch reichen. Danach Players Championship, Tour Championship, da sieht es im Moment düster aus für Kyron Wilson.
Ja, das ist schon krass. Also ich habe ja lange gesagt, mei, dann läuft es halt mal eine Zeit lang nicht so gut. Das gehört auch irgendwie zum Sport dazu. Aber langsam kommt wirklich der Punkt, wo ich mir Sorgen mache. Also Kyron Wilson, der, also viel mehr noch als Bälle aus dem Match bleiben mir Bilder aus dem Match von Kyron Wilson in Erinnerung, der da wirklich doch eigentlich saß zu verschiedenen Zeitpunkten wie so ein ratloses Häufchen Elend. Und sich an seinem Motivationszettel festgeklammert hat. Und das ist doch nicht der Kyron Wilson, wie wir ihn kennen. Und ich sage das jetzt nicht als Vorwurf, ne? Nicht so, hey, wir hätten jetzt was anderes erwartet, Kyron Wilson, was soll denn das? Also mich hat das emotional mitgenommen, den so zu sehen. Und ja, mir geht es diese Saison zu viel um Kös, da bin ich ganz ehrlich. Als Person, die nicht spielt, denke ich mir, Leute, nehmt einen Stock und spielt euren Sport, ne? Aber irgendwie scheint das wirklich was mit ihm zu machen. Ist ja auch wenig überraschend, nachdem es das wichtigste Sportgerät im Snooker ist. Also jetzt hat er irgendwie sich doch sein altes Kön nachmachen lassen und jetzt doch mit einem anderen gespielt und so. Das wird irgendwie immer komplizierter und für mich immer uninteressanter, aber für ihn offenbar immer belastender. Und da muss doch jetzt mal irgendjemand ihm auf die Schulter klopfen und sagen: Komm, Karin, lass mal drüber reden, lass mal was tun, nimm vielleicht eine Auszeit. Keine Ahnung, was ihm helfen könnte, ne? Aber irgendwie, ich glaube, da müsste jetzt mal was passieren. Und das sage ich nicht, weil Elliot Slesser jetzt hier die Überraschung des Jahrhunderts geschafft hat, weil Elliot Slesser so stabil ist wie eine Bank in den letzten Jahren. Und das hat er sich erarbeitet. Ne? Elliot Sessa ist für mich jemand, der wirklich aus der Arbeit kommt. Hat ja auch selbst gesagt, ne? Musste ihm auch mal gesagt werden, dass er das mit dem Snooker vielleicht noch ein bisschen ernster nehmen könnte. Und seitdem läuft das bei dem richtig, richtig gut. Und das hat gereicht gegen Kyle Wilson in dieser wirklich nicht weltmeisterlichen, sondern eher besorgniserregenden Verfassung.
Und ja, wenn wir über Arbeit sprechen, dann sind wir eigentlich auch beim letzten Match des Tages gestern
Oh
angekommen.
Gott.
Denn Barry Hawkins musste auch sehr viel arbeiten und es war, fühlte sich auch nach Arbeit an, das anzuschauen. Denn das Match gegen David Lilly war qualitativ nicht unbedingt das Beste dieser UK Championship bisher, um es vorsichtig zu formulieren. Am Ende steht trotzdem ein 6-4-Sieg für Barry Hawkins und ein Debüt für David Lilly, wo ich weiterhin der Meinung bin, ha, schön, dass er sich qualifiziert hat, aber ich hätte dann gestern gegen Barry Hawkins, glaube ich, lieber Artemis Cicins gehabt.
Ja, da kann ich jetzt nicht widersprechen, Christian. Nee, ich finde es schön, dass du das gesagt hast. Ich habe das auch wirklich als Arbeit empfunden, und habe da kein Mitleid mit Barry Hawkins, weil der ist der Mann, der da einfach ja drei Centuries hätte auspacken müssen und dann hätte sich das schneller erledigen lassen. David Lilly hat bewundernswert gekämpft, hat auch, finde ich, einzelne Bälle gespielt, wo ich mir dachte, Respekt in dem Alter, ja, das war richtig cool. Also ich habe schon das Gefühl, der konnte in dem Match ein Stück weit seinen Traum leben, hat ja auch eine 97 gespielt, war das höchste Break des Matches und dann noch eine 79 hinterher und das freut mich, dass er so seine Momente hatte und da wirklich mitgespielt hat und wirklich mitgehalten hat und dann nochmal einen nachgelegt hat, nachdem Barry Hawkins zwischenzeitlich mal enteilt war. Also die Schuld für dieses derbe, unattraktive Match sehe ich zu 95% bei Barry Hawkins, der ja eigentlich hätte wissen müssen, was auf ihn zukommt und da Gegenmaßnahmen hätte ergreifen müssen. Aber David Lilly hat mich beeindruckt in einzelnen Spielszenen, und ich habe mich wirklich gefreut, dass er so ein bisschen seinen Traum leben konnte, obwohl jetzt das nicht zu einem Sieg gegen Barry Hawkins gereicht hat. Wenn ich mir die Match-Statistiken anschaue, bin ich gefühlt überrascht, dass beide doch knapp unter 30 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit geblieben sind.
Ich glaube, da bist nicht nur du überrascht. Also, das war auf jeden Fall ein Sieg für Barry Hawkins, der letztes Jahr, man erinnert sich ja kaum noch, hier ja tatsächlich im Finale stand, ne? Also, das UK Championship jetzt nicht unbedingt das schlechteste Pflaster für ihn. Werden wir schauen, wie weit es dieses Jahr gehen kann. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Achtelfinale angekommen und verlassen, was den Spielplan angeht, so ein bisschen das bisherige Muster, nämlich dass immer schön fein säuberlich nebeneinander liegende Matches parallel stattfanden. Das ist jetzt nicht mehr so, denn heute gibt es um 14 Uhr. Ja, da die Ausnahme, parallel stattfindende Matches, die nebeneinander liegen. Das sind Mark Williams gegen Peng Yuanzhu und Wuyisa gegen Neil Robertson. Aber am Abend gibt es dann ein Match aus der oberen Draw-Hälfte und eins aus der unteren Draw-Hälfte. Da spielt Judd Trump gegen CJ Hui als Titelverteidiger und Max Selby wird spielen, parallel gegen Zhuge Liang. Man darf mich bitte nicht fragen, warum die beiden ausgerechnet heute Abend wieder spielen, obwohl sie ja gestern gespielt haben und es Leute gibt, die seit dem Wochenende nicht gespielt haben. Also muss man nicht verstehen.
Nee, wirklich nicht. Und vor allem, ich meine, jetzt hat der Mark Selby die Session mit Ronnie erwischt gehabt, jetzt hat er die mit Judd Trump erwischt gehabt. Was soll denn das? Christian, ich meine, soll man dem Mann nicht vielleicht auch mal hier TV-Zeit geben? Also, ich bin erschüttert. Und das ist ja auch, also das wurde ja auch ewig nicht bekannt gegeben, ne, wie es überhaupt weitergeht,
Ja.
wer wann spielt und so. Ich meine, also an Mark Selbys Stelle würde ich mich jetzt echt fragen, was hier schon wieder los ist. Ganz komisch. Ganz komisch, aber gut. Dann können wir uns heute Abend aufteilen. Schichtdienst bei Total Clearance. Und ja, ich meine, also ja. Ich schüttle ein bisschen den Kopf jetzt gerade, kann man nicht sehen, aber hoffentlich trotzdem hören. Seltsam. Aber gut, wir machen das Beste draus, wie immer.
Das machen wir und wir werden dann heute auch den ganzen Tag schon mal auswürfeln, wer morgen Abend Elliot Slesser gegen Barry Hawkins übernimmt.
Oh
Also,
Gott.
da können wir schon mal drüber sprechen. Das klingt nämlich auch wieder ein bisschen nach Arbeit, aber wer weiß, vielleicht ja nach spannender Arbeit. Denn 15 Minuten kein Ball gelocht kann ja für zum Beispiel Kati ja sehr angenehm sein. Also, wenn ihr irgendwas aus dem Podcast mitnehmt, dann vielleicht das. Aber. Heute gibt es Achtelfinale UK Championship, das ist das Wichtigste und darüber werden wir morgen natürlich auch sprechen. Hier bei Total Clemens, Kati und Chris sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.